und Begriffe in der Bibel klären, die den ursprünglichen Sinn verloren haben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Begriffen aus der Bibel, die im Laufe von 2000 Jahren Kirchengeschichte mit Inhalten gefüllt wurden, die ihrem ursprünglichen Sinn nicht entsprechen. Und hierfür gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Ursachen, denn in den letzten 5000 Jahren hat sich unser Wissen deutlich erweitert und Weltbilder haben sich verändert. Und das möchte ich auch am Anfang kann ich hier als Erläuterung einmal geben. Die Autoren der Bibel, das müssen wir uns immer wieder klar machen, die Autoren der Bibel waren Menschen ihrer Zeit. Sie lebten in ihren Weltbildern und ihre spirituellen Erfahrungen, die sie gemacht haben, stellten sie in den Kontext ihrer Überzeugungen, Erfahrungen und Weltbilder. Und das macht es uns nicht einfach, die Texte mitunter zu verstehen. Aber was sollten sie auch tun? Sie hatten ja nichts anderes. Dadurch wird ihre spirituelle Aussagekraft in keiner Weise geschmälert oder gar negiert, ganz im Gegenteil. Und dem möchte ich heute nachspüren. Hätte Paulus ein Hubble-Teleskop gehabt oder ein James-Webb-Teleskop, hätte er es gehabt und hätte er gewusst, was Relativitätstheorie ist oder Quantenmechanik, vielleicht, aber nur vielleicht, hätte er den Epheserbrief und den zweiten Korintherbrief etwas anders geschrieben. Wir kommen darauf noch zurück. Aber nichtsdestotrotz sind seine theologischen Überlegungen und seine spirituellen Erfahrungen, die er uns mitteilt, die Kernbotschaften immer noch aktuell. Und deswegen ist Kirche heute aufgefordert, die spirituellen Kernbotschaften der Bibel herauszuarbeiten, klar zu akzentuieren und in die Sprache und das Weltbild der heutigen Zeit zu übertragen. Wir sollen das tun, damit die Menschen Gott kennenlernen und gerettet werden. Zum Himmel haben wir wahrscheinlich alle unsere Vorstellungen. Und ich zeige euch jetzt mal, oder Paula zeigt uns jetzt mal ein Foto. Ja, das können wir auch so machen. Das hier ist... Sollte erst eine Hängung. Kannst du mir die Putten noch mal zeigen, bitte? Die Hängel? Ja, die. Ich mache mal ein Outing. Das sind Putten. Das sind Fantasiegestalten von Engeln. Damit bin ich aufgewachsen. Meine Mutter liebte Putten. Überall standen diese Engelfigürchen und waren Bilder da. Und ich hatte eine schwere Kindheit, merkt ihr gerade, ne? Das Leben ist nicht immer gerecht. Und das ist jetzt ein bisschen berechnet. Ich spekuliere jetzt mal auf euer Mitgefühl. Und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber das ist wirklich eine Darstellung, die weit entfernt ist von dem, was im Himmel tatsächlich ist. Vielleicht mal das nächste. Das ist etwas moderner. Er geht eher so in den Bereich Fantasy. Was mich beeindruckt hat, ist, gibt es Engelinnen? Rainer, du bist doch Theologe. Gibt es Engelinnen? Engelinnen, gibt es Engelinnen? Mit Sicherheit, da bin ich beruhigt. Nein, das finde ich beruhigt. Also finde ich gut. Also ich zeige euch diese Darstellungen nicht, um euch zu erheitern, aber es sind halt Darstellungen, die wir tatsächlich finden und die Menschen einfach auch verbinden mit Himmel. Aber diese Darstellungen vernebeln eher den Blick auf die Wirklichkeiten und Offenbarungen des Himmels. Und deshalb ist es sicherlich sicher richtig, einmal sich mit dem Thema Himmel zu beschäftigen. Ob dieser Gottesdienst ein himmlisches Vergnügen wird, bleibt abzuwarten. Und ob jemand verliebt ist und der oder die momentan im siebten Himmel ist, das wissen wir nicht, das ist dann nur Sache dieser Person. Vielleicht zeigst du uns mal das nächste, Paula? Nein? Heidi? Darf ich vorstellen, das ist Heidi. Heidi Beckenbauer. Heidi Beckenbauer wurde eingeladen zur Eröffnungsfeier der Europameisterschaft, der Fußball-Europameisterschaft, denn der Deutsche Fußballbund wollte Franz Beckenbauer, der verstorben ist, gedenken. Und Heidi war eingeladen, kam auch und es kam jetzt zu einer sehr rührenden Geste. Heidi Beckenbauer warf ihrem geliebten und verstorbenen Franz einen Handkuss zu. Und zwar nach oben. Nach oben. Und ich habe mich gefragt, wieso nach oben? Es scheint selbstverständlich zu sein, dass der Himmel oben ist. Immerhin schauen wir nach oben. Und gestern Abend hat der Schiedsrichter im Spiel Dänemark-Deutschland sorgenvoll nach oben geschaut, in den Himmel, weil es geregnet hat, wie blöd. Und er musste ja auch wegen des Unwetters das Spiel unterbrechen. Wer nachts in einen sternenklaren Himmel in den Himmel schaut, ist wahrscheinlich begeistert und überwältigt von seinen Ausmaßen. Wie auch immer, der Himmel ist oben. Das ist doch klar, oder? Und wo ist Gott? Naja, das ist auch klar. Unser Vater, der du bist, im Himmel. Ja, und wenn der Himmel oben ist, ja, dann ist Gott doch auch oben, oder? Ja, das scheint irgendwie klar zu sein. Wo sonst? Irgendwo da oben. Da ist Gott für viele Menschen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, Berti, natürlich ist das so, Gott ist oben und der Himmel ist oben und das war schon immer so, denn schau mal, im Alten Testament kommt das Wort Himmel 667 Mal vor und im Neuen Testament 274 und es wird immer davon gesprochen, dass der Himmel oben ist. Und das finden wir genauso in der Bibel. Der Himmel ist oben. Zum Beispiel im 5. Mose. Paula, 5. Mose. Sieh nun herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unseren Vätern geschworen hast, ein Land, darin Milch und Honig fließen. Und was ist mit der Himmelsleiter? 1. Mose 28, Paula. Und ihm, Jakob, träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und wir haben die Himmelfahrt in der Apostelgeschichte. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und auch in unserer Gebetshaltung machen wir es so, wie Moses gemacht hat, 2. Mose 9. Mose verließ den Pharao, ging zur Stadt hinaus und betete dort mit erhobenen Händen zum Herrn. Da hörten Regen, Donner und Hagel auf. Alles klar. Der Himmel ist oben. Gott ist oben. Was zackern wir hier rum? Ja? Ja, jetzt könnten wir Schluss machen und sagen, der Himmel ist oben fertig. Wenn das mal alles so einfach wäre. Denn an dieser Stelle möchte ich noch mal daran erinnern, was ich eingangs gesagt habe. Menschen leben in ihrer Zeit, in ihrem Erkenntnishorizont und in ihrem Weltbild. Und das zeigt uns Paula jetzt mal. Ja, genau. Nach altorientalischen Anschauungen bildete nämlich das Meer, die Erde und der Himmel das Weltgebäude. So hatte man sich das alles vorgestellt. Über der flachen Erdscheibe wölbte sich der Himmel wie eine, ja, wie soll man sagen, Hohlkugel und beinhaltete bis zu 7 Himmel, so wie man es gerade brauchte. Mal 3, mal 5, mal 7. Und da kam dann auch die Sache mit dem 7. Himmel her. Das ist also schon ein paar Tage älter, ungefähr 2500 Jahre. Und die Himmelssphären wurden umschlossen vom Himmelsozean. Das war so die Vorstellung, wie man sich die Welt und alles vorstellt. Wenn Paulus also im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel davon berichtet, dass er in den 3. Himmel entrückt wurde, dann liegt dieses Weltbild der Aussage zugrunde. Er ordnet also sein spirituelles Erlebnis, was er dort gehabt hat, in genau sein Weltbild, was zu seiner Zeit gültig war, ein. Aber bemerkenswert ist jetzt Folgendes. Sein Kollege Johannes, der lässt sich von diesem Weltbild nicht inspirieren. Der erfährt auch Offenbarungen und schreibt sie in der Offenbarung nieder. Nur da gibt es nur einen Himmel. Die Offenbarung kennt keine Untergliederung verschiedener Himmel. Und wir sehen, und das ist wichtig vielleicht an dieser Stelle, dass wir in der Bibel unterschiedliche Interpretationen haben, spirituelle Erfahrungen. Unterschiedliche Interpretationen nebeneinander. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist der unterschiedliche Blickwinkel, den Menschen in ihrer Zeit aufgrund unterschiedlicher Erkenntnishorizonte hatten. Ausschlaggebend ist in allen Fällen immer das Wirken Gottes. Ausschlaggebend ist immer das Wirken Gottes. Auch wenn unterschiedliche Autoren sich unterschiedlicher Beschreibungen bedienen. Und ausgehend jetzt von diesem babylonischen Weltbild schreibt Paulus etwas Bemerkenswertes an die Epheser. Und das lese ich euch mal vor. Dass er aufgefahren ist, was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Jesus ist über alle Himmel aufgefahren, damit er alles erfüllt. Das versteht heute kein Mensch mehr. Wenn wir damit rausgehen, dann schreddern die Leute die Bibel. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Wir sind aufgefordert, solche Texte zu übersetzen in unsere Zeit. Die Kernbotschaft, die dahinter steht, ist phänomenal. Die sprengt unsere Vorstellung. Sie sprengt unsere Vorstellung. Über alle Himmel bedeutet, dass Jesus außerhalb der Schöpfung, außerhalb des Immanenten ist. Gott ist Schöpfer des gesamten Weltalls in seinen gigantischen Ausmaßen mit einem Durchmesser von 27 Milliarden Lichtjahren, mit Trillionen, Trillionen, Billionen Sonnen und Galaxien. Das ist die Schöpfung Gottes. Aber der Schöpfer bleibt nicht in der Schöpfung. Der Schöpfer erfüllt die Schöpfung, ist aber gleichzeitig außerhalb von ihr. Paulus grenzt das Immanente, das Geschaffene, vom Transzendenten, von der spirituellen geistlichen Dimension ab. Und das ist das Phänomenale. Wir haben wirklich mit dieser Aussage, die Paulus uns gibt, einmal die Erklärung, wie es wirklich funktioniert, auch mit dem Himmel. Wir leben im Diesseits, im Immanenten. Und das ist gewaltig groß. Die Erde ist relativ klein, aber das, was Schöpfung ist, ist gigantisch groß und sprengt unsere Vorstellungskraft. Gott erfüllt genau das vollständig, aber er ist von diesem Geschaffenen nicht umschlossen. Er ist außerhalb, im Geistlichen, im Transparenten. Das ist seine, in der Transzendenz, das ist seine, sein Wesen. Und das ist der Weg und das Ziel, hier den Himmel auch zu verstehen. In der altorientalischen Vorstellung lebten aber die Götter immer oben auf den Bergen. Das war deren Vorstellung. Aus dieser Vorstellung heraus wurden Altäre auch immer, alle Altäre, oben auf den Bergen gebaut. Man baute keine Altäre in den Tälern, man baute sie auf den Bergen. Psalm 123, mein Blick geht auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Das steht dahinter. Das war die Vorstellung. Die Götter leben und Gott auch auf den Bergen. Im frühen Judentum glaubten die Israeliten, dass Gott oben auf dem Berg Sinai wohnt. Das war deren Vorstellung. Später verbreitete sich die Auffassung, dass Gott oben auf dem Tempelberg in Jerusalem im Tempel lebt und auch nur dort angebetet werden kann. Und das zeigt uns, dass dieser Glaube sehr zeit- und raumvorstellungsmäßig ausgerichtet war. Man glaubte wirklich, Gott lebt in irgendeinem Diesseits, in einem Raum und er kann nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, zu einem ganz bestimmten Ort angebetet werden. Und jetzt kommt's. Aus dieser Vorstellung heraus, und davon sind wir heute nicht frei, aus dieser Vorstellung heraus haben die damaligen Menschen die damaligen gesellschaftlichen Gegebenheiten in den Himmel hinein projiziert. Gott wurde als König identifiziert, weil man hatte nur Könige. Und er hatte auch einen Hofstaat. Und alles, was damals Könige hatten, das wurde auch in den Himmel projiziert. Das war der Glaube damaliger Zeit. Das war aber kein frühjüdisches Phänomen. Die Israel umgebenden Kulturen verfuhren genauso mit ihren Göttern. Und es war eigentlich der damalige Mainstream-Glaube, der genau das so zum Ausdruck brachte. Der Ursprung dieser Ansicht, dass Gott König ist, ist eigentlich eher heidnischen Ursprungs. Das ist keine göttliche Offenbarung. Es ist nicht schlimm, wenn wir das heute auch so machen. Also verliere ich die Ruhe und bleib entspannt. Aber der eigentliche Ursprung ist ein anderer. Es ist aber erstaunend, dass ohne Widerspruch diese Vorstellung in die jüdische Tradition eingesickert ist. Da hat niemand irgendwas gesagt, sondern das hat man einfach übernommen. Wir sehen also, nach damaliger Auffassung ist der Himmel oben und Gott auch. Und ich denke mal, viele Menschen um uns herum, auch im säkularen Bereich, denken das immer noch. Gott ist oben. Er ist weit weg. Und vielen ist das wahrscheinlich auch recht so. Denn wenn Gott oben ist, ist er halt weit weg und ich habe meine Ruhe. Aber wer Gott in den Himmel nach oben projiziert, der kommt nie zu einem nahen Gott. Wirkliche Nähe kann ein Himmel oben nicht geben. Und das beklagt Jesaja auch. Er schreibt: Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Und in den Klageliedern heißt es: In einer dicken Wolke hast du dich verborgen, kein Gebet konnte mehr zu dir durchdringen. Und das ist die Not, die Menschen haben, die daran glauben, dass Gott oben ist. Unerhörte Gebete werden so interpretiert, als Gott hätte uns verlassen. Dass Gott Geist ist, an jedem Ort und zu jeder Zeit angebetet werden kann, diese Gotteserkenntnisse hat Jahrhunderte gedauert, hat Jahrtausende gedauert. Bis wir dahin kamen, hat das richtig lange gedauert. Paulus schreibt den Philippern Folgendes: Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem herrlichen Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir sind Bürger des Himmels, sagt Paulus, und wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit. Und da steht ein seltsames Wort im Griechischen, ich habe es mal aufgeschrieben, ich will dir da auch nicht den Darm mit versauen, aber wäre gut, wenn du es zumindest mal weißt. Paulus spricht hier von der Energia, von der Energie Gottes. In dein Leben fließt göttliche Lebensenergie. Das klingt ein bisschen esoterisch, aber es ist es nicht. Es ist das, was wir erleben. Gott kommt zu uns und in unser Leben, in dein Leben fließt göttliche Lebensenergie. Und sie verwandelt dich. Nicht erst seit Paulus, sondern auch schon bei den Propheten finden wir diese Stimmen, die den damaligen Mainstream-Glauben an eine Raumgebundenheit Gottes zerreißen wollten. Das ist eigentlich auch der Text, der mich hier veranlasst hat, diese Predigt zu halten. Er steht nämlich in Jesaja 57, Vers 15, und ich lese ihn euch vor. Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe und im Heiligtum. Bis dahin haben wir es bisher schon mal gerifft, das haben wir bisher durchgearbeitet, jetzt kommt es aber. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Der transzendente Gott, der die schier unendlichen Weiten des Weltalls erfüllt, findet mich und dich und kommt uns nah. Der Vater im Himmel ist gegenwärtig. Der Himmel ist nicht oben und nicht weit weg, sondern nah, und ich bin umschlungen vom Himmel. Wir nennen das Präsenz. Erfahrbare Gottes Gegenwart, erfahrbare Gottes Präsenz. Am Donnerstag hatte ich in Köln zu tun. Und ich fuhr auf dem Rückweg durch das schöne Rheintal mit dem Zug. Normalerweise nutze ich diese Zeit zum Arbeiten. Aber ich wurde unterbrochen. Denn ich hatte den Eindruck, diesen Moment sollte ich diese Fahrt genießen. Und er sagt: Setz dich auf den anderen Stuhl und schau aus dem Fenster und schau, nimm wahr. Und ich, das war komisch. Ich habe dann rausgeschaut und habe alles wahrgenommen. Und es hat mich ein unglaublicher, tiefer Frieden umschlossen und ein Glücksgefühl. Und ich konnte gar nicht richtig denken. Ich war eigentlich nur noch von Frieden und Glück erfüllt. Und ich wusste, in diesem Moment ist das diese Präsenz. In diesem Moment ist es diese Präsenz Gottes. Dieses Umschlungensein, dieses Berührtsein vom Himmel. Es wird uns gut tun, liebe Gemeinde, von einem Gott, der da oben ist, diese Vorstellung aufzugeben, uns finden zu lassen von einem Gott, der nah ist, der zu uns kommt. Wir, du und ich, wir sind die Perlen, die Gott finden, gefunden hat und für die er alles gibt. Und so hat es Mattes ja uns am letzten Sonntag auch gepredigt. Wir sind das Ziel der Liebe Gottes. Einer Liebe, von der uns nichts, aber auch überhaupt nichts trennen kann. Was kannst du aus diesem Gottesdienst mitnehmen? Vielleicht die Frage, wie dein Glaube ist. Immer noch ein Glaube an einen Gott, der da oben ist? Oder schon ein Gott, der nah ist? Wir haben es ja hier schon gehört. Vielleicht nimmst du aber auch etwas mit, was ich dir gerne zeigen möchte. Es gibt eine wunderschöne Übung in der Meditation. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Mystiker-Freak. Und es gibt dort eine Übung und die möchte ich euch gerne zeigen. Und die kannst du immer eigentlich machen. Egal, ob du in einer Meditation bist, in einer Gebetszeit oder du bist in irgendeinem chaotischen Meeting. Du kannst sie machen. Du setzt dich aufrecht hin. Du nimmst wirklich eine aufrechte Sitzhaltung und nimmst deine Hände, das machen die auch so, die Mönche, und legst die Hände aneinander. Und dann nimmst du einfach mal die Wärme und die Berührung wahr. Du kannst deine Augen schließen, musst es aber nicht. Augen schließen hilft zur Konzentration. Aber nimm das mal wahr, wie du die Wärme, deine eigene Körperwärme wahrnimmst. Spüre mal, wie du berührt wirst. Und das als ein Sinnbild, dass Gott dir so nahe kommt. Das Himmelreich ist so nah. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst auch deine Finger verschränken. Und dann weißt du, wie umschlungen du bist von diesem Himmel. Wenn du das vielleicht mal übst, kann es dir helfen, von dieser Vorstellung eines fernen Gottes loszukommen. Es ist großartig, dass Gott uns heute Morgen durch Jesaja zuruft: Ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Es ist sehr beruhigend, zumindest für mich, dass Gott seinen festen Wohnsitz in unserem Leben hat. Wer einen festen Wohnsitz hat, der bleibt. Gott ist da und er bleibt. Wir sind dem Himmel so nah. Amen.